Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Anpfiff 15:30 Community. Nach zuletzt zwei improvisierten Folgen, wo nicht immer alles so lief, wie es sollte, gibt es heute endlich wieder die gewohnte Podcast-Qualität, wie ihr sie von uns gewohnt seid. Sowohl technisch als auch fachlich legen wir die Messlatte heute wieder höher. Und ich hoffe mal, dass sowohl Sören als Fabi mit mir gemeinsam über diese Messlatte heute drüber springen werden. Grüß euch Jungs.
Ja, guten Tag, guten Abend aus Bad Zwischenahn.
Hallo und ein gestochen scharfes Hallo aus Meerbusch. Und sozusagen die konstante Benchmark grüßt alle Hörer.
Stimmt, in den letzten Wochen war auch Fabi als einzigen wirklich Verlass, ne?
Aber alles geschaut, gut informiert, so wie es sein soll.
Ja. Hervorragend, aber dafür kannst du jetzt die nächsten Wochen dich ein bisschen zurücklehnen.
Jetzt kann ich mich zurücklehnen. Ja, ich sitze jetzt auch hier ganz entspannt, Füße hoch. Bin gespannt, wie gut Sören dieses Mal vorbereitet ist. Sie haben einen Kampf im Vorfeld. Wissen eigentlich die meisten, wie du dich vorbereitest auf den Podcast?
Ich weiß selbst nicht, wie ich mich darauf vorbereite.
Ist es immer noch mit Zettel und Stift, so wie Ewald Lienen in seinen besten Zeiten?
Nein, mittlerweile auch digital. Das MacBook Air wird vollgeschrieben.
Ah, okay. Ach. Guck mal, das erklärt einiges. Während wir im Vorfeld der Sendung Tobi noch auf den neuesten Stand der Technik bringen mussten, hat Sören mittlerweile viele Schritte nach vorne gemacht.
Oh, dann wenn es danach geht und ich mir das so anhöre, dann bin ich, glaube ich, wirklich noch bei Zettel Ewald und wie sagt man so schön, auf der Tafel hängen geblieben, würde ich sagen. Also ich habe noch hier meine DIN A4 Zettel, 9 Stück, und da wird die ganze Woche über zu allen Vereinen alles Wichtige, was da so aufplöppt, aufgeschrieben. Zum Wochenende kommen dann die Aufstellungen, am Ende die Statistiken, Spielverlauf. Also ich habe hier meine 9 Zettel für jeden Spieltag eigentlich vollgeschrieben, noch mit Textmarkern, verschiedene Farben markiert. Also okay,
vielleicht. Dann müssen wir uns ja irgendwann mal sogar ein Datenarchiv anlegen, würde ich behaupten.
Ja, also letztes Jahr waren es knapp 3 DIN A4 Blöcke, die ich da am Ende der Saison vernichtet habe. Also nicht ganz so.
Also Sir, ich weiß jetzt nicht, ob wir ihm Respekt zollen sollen.
Nee, das ist, ich glaube, wieder ein Beispiel.
Oktober 23.
In der Zeit stehen geblieben, oder was?
Ein Beispiel dafür, wie alt Tobi schon ist, ne?
Ja,
das stimmt.
Ja, so gewisse
Sachen. Das hatten wir ganz vergessen zu erwähnen, ja. Geburtstag hatte der gute Mann auch. Auch wenn er auf Glückwünsche nicht reagiert. Vielleicht ist es im Alter auch so eine Angewohnheit, aber.
Um da jetzt mal sämtliche, wie sagt man, also ich war nicht schuld, um das gerade zu rücken. Also ich lege da ja auch allgemein nicht viel Wert drauf, das ist ja bekannt. Und dass die Technik dann doch nicht immer mitspielt, Fabi, das hast du ja dann gestern Abend, glaube ich, dann festgestellt, ne? Ja, der Fehler lag nicht bei mir.
Tatsächlich hatte ich nämlich mit meiner kleinen extra eine Tonspur, sagt man das so? Nein, eine Audiodatei, so heißt es ja mittlerweile. Mensch, jetzt verfalle ich auch schon ins Altmodische. Aufgenommen, lang dafür trainiert, dass wir das alles einigermaßen auf die Kette bekommen, und offensichtlich ist die bei Tobi nicht zugestellt worden. Und wiederum hat er mich dann eben mit, wie sagt man da, Tobi, ein paar Tage lang links liegen lassen.
Ja, völlig unabsichtlich natürlich. Ich habe mir gedacht, er hat viel um Ohren und muss sich um seine Frauen kümmern. Kann man dazwischen gekommen sein, wie gesagt.
Aber das hört sich auch ein bisschen komisch an, es sind immer noch zwei Frauen, also die Ehefrau und eine Tochter. Also.
Ach, von denen haben wir jetzt gesprochen, okay, Entschuldigung.
Ja, nicht von dem Harem.
Ah, okay.
Ja. So weit sind wir noch nicht.
Richtig, richtig. Nee, aber ab dieser Woche geht es dann wieder seinen gewohnten Weg im gewohnten Rhythmus. Und Urlaube stehen jetzt erstmal nicht mehr an.
Aber eine Sache müssen wir noch lüften, oder dürfen wir das nicht offiziell machen? Ich meine, Fabi und ich haben ja auch eine gewisse Vorbildfunktion für dich, oder du hast sie ja am Beispiel genommen im Urlaub, oder? Das Geheimnis müssen wir natürlich auch noch lüften.
Ich habe auch noch ein Geheimnis, was wir gleich lüften müssen. Ja, Tobi, schieß mal los.
Ich weiß überhaupt nicht, wovon von Sören da spricht. Da kann ich mich
Also, ich
0,0.
kann alle Zuhörer beruhigen, das war ein Mysterium und ich habe auch nur davon erfahren, weil ich den Wohnungsschlüssel hatte zum Blumengießen. Sonst hätte ich es auch nicht erfahren, wahrscheinlich.
Ja, was im Nachhinein dann sich als großer Fehler herausgestellt hat, aber gut, das sei es drum. Ja, nach 19 Jahren gefühlter Probezeit, ja, haben wir es dann heimlich still und leise vollzogen, meine Freundin und ich, und ja, sind auch den Bund der Ehe eingegangen, wie man so schön sagt, und ja, dann haben wir
Ah,
das jetzt
19 Jahre.
auch hinter uns.
Wow, guck mal, du könntest in 6 Jahren sogar schon silberne Hochzeit feiern. Guck mal, wie viel du verpasst hast.
Ja, und guck mal, manche Leute wären derzeit wahrscheinlich schon wieder dreimal geschieden gewesen,
Das stimmt natürlich.
ne? Also von
Also
daher,
auch hier nimmt er eine Vorbildfunktion ein.
ne? Also nehmt euch ein Beispiel, was das angeht. Und wir haben uns einfach gesagt, wir machen einfach weiter so. Und ja, auf die nächsten, weiß ich nicht wie viel, ab einem gewissen Alter, ja, nimmt man es dann so, wie es kommt, ne?
Ja, irgendwie fühlt sich's gerade so an, als wären wir kein Fußball-Podcast, sondern ein Social
Ja, ich habe
Club-Podcast.
auch das Gefühl, wir driften ziemlich weit ab.
Okay, aber eine Sache haben wir noch. Also, Sören, du musst noch, in der letzten Folge hatten wir das Thema
Hat er nicht vergessen.
deines Nebenjobs. Und da gab es einen Spitznamen in der Kabine, den dir die Jungs des Oldenburger
Dann Baskets Oldenburg.
Baskets Oldenburg, genau, verpasst haben. Den musst du jetzt noch einmal preisgeben.
Ja, also die Amis können ja diese Umlaute nicht so gut aussprechen, die in meinem Namen zu finden sind. Und deshalb wurde ich dann kurz und knapp Zorro getauft.
Haha,
Zorro.
Sepp und
Ja.
Zorro.
Ja,
Okay.
somit ist das Geheimnis dann auch gelüftet für heute.
Okay. Wollen wir noch über Fußball sprechen oder?
Ja, ich denke, ein paar Minuten, glaube ich, können
Oder
wir.
über die Dinge des Alltags?
Nee, nee, da sind so viele Dinge momentan im Umlauf, da müssen wir uns jetzt nicht auch noch unnötig drüber aufregen. Sonst muss ich hier noch die Altersfreigabe bei dem Podcast noch auf 18 plus erhöhen. Komm, Fabi, lass uns doch mal den Spieltag starten in
Okay.
gewohnter Reihenfolge. Jetzt fangen wir mit dem Freitagsspiel an. Da war ich, ja, ich habe nicht so viel gesehen von dem Freitagsspiel, beziehungsweise ehrlich gesagt gar nichts. Da könnt ihr gerne mal den Anfang machen.
Ach, da jetzt macht er sich's ja wieder leicht, schiebt die Verantwortung einfach weiter. Sören, willst du anfangen? Wie immer.
Ja, gerne, wie immer. ja, der BVB, um erstmal grob zusammenzufassen, würde ich sagen, feiert einen sehr ja, schmeichelhaften 3:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim. Ich muss sagen, dass ich sehr angetan war von der Leistung der TSG, die durchaus ja auch schon die bessere Mannschaft waren, zumindest vom Gefühl her. Klar, der BVB ist ja durch Niklas Füllkrug mit 1:0 in Führung gegangen, aber davon hat die TSG sich ja auch nicht aus der Bahn werfen lassen, hat eigentlich guten Fußball gespielt, hat es 1:1 gemacht. Und dann zum sehr psychologisch wichtigen Zeitpunkt, glaube ich, Marco Reus dann den BVB wieder in Führung gebracht. Und jetzt in der zweiten Halbzeit fand ich auch eigentlich, dass die TSG die bessere Mannschaft war. Ja, und der BVB mit sehr wenig Aufwand das Spiel über die Zeit gebracht hat, 90. dann noch das 3:1 gemacht hat. Aber im Endeffekt muss ich wirklich sagen, wenn der BVB so wenig Aufwand betreibt und die Spiele gewinnt, ich glaube auf, ja, in den nächsten Wochen wird das nicht unbedingt reichen, um Spiele zu gewinnen. Gegen die TSG hat es gereicht, auch wenn es sehr schmeichelhaft war. Aber ich glaube, das ist nach wie vor nicht die beste Leistung, die der BVB eigentlich abrufen kann.
Ich habe mir nochmal unsere letzten Aufzeichnungen vom letzten Jahr quasi so ein bisschen nachgehört. Ich hatte ja genug zu tun im Urlaub. Wir haben ähnlich im letzten Jahr über den BVB in den ersten Wochen gesprochen. Fabi, kannst du dich noch erinnern? Da hast du noch von den sogenannten Arbeitssiegen beim BVB gesprochen. Und so ein bisschen, finde ich, ja, ist der BVB immer noch ja, in diesem Bereich, ne? Sieht nicht alles schön aus, aber die nötigen Punkte werden eingeholt, stehen punktetechnisch soweit eigentlich ganz gut da. Und ja, seit 13 Spielen mittlerweile unbesiegt. In diesem Jahr nur eins von 24 Spielen verloren. Also ist nicht alles schlecht, so wie wir es momentan schlecht reden.
Ja, ich weiß ehrlicherweise gar nicht irgendwie so richtig, in welche Schublade ich den BVB einsortieren soll oder darf. Weil zum einen steht natürlich 6 Spieltage. Du stehst da mit 14 Punkten, was ja absolut in dem Bereich liegt, wo du sein musst, mit den Ansprüchen, die der BVB hat. Wenn man die 6 Spiele dann betrachtet, war, glaube ich, vielleicht auch zusammengefasst, jetzt kein Spiel dabei über 90 Minuten, wo du wirklich sagen kannst, okay, das ist der BVB mit den Ansprüchen, die die Mannschaft hat, die der ganze Club hat, was man auch spielerisch von der Borussia kennt, mit allem, was letztendlich auch an Qualität in dem Kader zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch irgendwie den BVB im Kopf, der die ganz unangenehmen Gegner, die du jetzt an den ersten 6 Spieltagen hattest, einfach auch geschlagen hat. Und am Ende des Tages sage ich es oft immer wieder, Fußball ist dann irgendwo doch ein Ergebnissport. Du hast die Wolfsburger besiegt. Ich glaube, du hast auswärts bei Hoffenheim eine Mannschaft besiegt, die im Moment wahrscheinlich keiner gerne bespielt, zumal man ja auch die Form in Betracht ziehen muss, die Hoffenheimer hatten. Und deswegen sage ich, könnten wir jetzt viel ins Detail gehen, ins Spielerische, was fehlt dem BVB im Moment zu Glanz und Gloria. Auf der anderen Seite würde ich es, glaube ich, relativ nüchtern in die Kategorie ja, effizient, kaltschnäuzig und effektiv einsortieren, auch wenn es vielleicht ja ein bisschen banal klingt. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, von den Gegnern her, du hast gerade angesprochen, waren unangenehme Gegner bei, aber auch, sage ich jetzt mal, Gegner, wo deine Punkte holen muss und die richtigen Bretter. Ich habe gerade meinen Spielplan aufgemacht, inklusive Champions League, geht es eigentlich ab November geht es da für den BVB dann so richtig, ja, ans Eingemachte mit dem Bayern-Spiel. Und dann folgen auch halt erst hier Leverkusen und Leipzig dann an 2 Spieltagen hintereinander. Und da wird es dann, glaube ich, dann auch zeigen, wie weit der BVB die Saison überhaupt in der Lage ist, unter den Top 4 wirklich mitzuspielen, ne? Weil wenn man sich so die anderen Top-Mannschaften aus den ersten 3 Plätzen jetzt anguckt, das wird dieses Jahr nicht so einfach, die da oben zu verdrängen. Da musst du schon die direkten Duelle auf jeden Fall für dich entscheiden, ne?
Das gilt ja für alle 4 Vereine. Ich glaube halt einfach nur im Moment, klar, du hattest jetzt so oder 2 Spiele eigentlich, die dem BVB ein bisschen negativ anlasten oder anhaften. Einmal das Spiel in Bochum und natürlich das Spiel gegen Heidenheim. Aber ansonsten hast du ja zumindest ergebnistechnisch deine Hausaufgaben, glaube ich, gemacht. Und klar, du musst zum richtigen Zeitpunkt 100%ig in Form sein, und wenn es der BVB bis dahin ja hinbekommt, seine Punkte auch fleißig zu sammeln, um in den Topspielen dann in sozusagen Topform auch zu sein, dann ist der BVB ja nach wie vor eine Mannschaft, die alle anderen Spitzenteams, im Speziellen natürlich Bayern, Leipzig, Leverkusen auch schlagen kann.
Jetzt bei dem Spiel jetzt am Freitag auch wieder ein bisschen ja, vom Spielglück profitiert. Die Dortmunder da einige Geschenke von den Hoffenheimern bekommen. Das 1-0, ne, war Bebu, glaube ich, der da Burks völlig unnötig einen Einwurf nach hinten macht, anstatt einen Einwurf nach vorne zu spielen. Burks da mit einer katastrophalen Annahme und dann Füllkrug mit dem 1-0 und auch hinterher, was war es? Das 2-1 von Marco Reus war, glaube ich, ein Missverständnis zwischen Baumann und Vogt war es. Baumann hat ja gedacht, dass Vogt den wohl wegschlägt. Ja, war auch unglücklich. Und hinterher das 3-1 war halt eine Energieleistung von Riasson in der Nachspielzeit. Ja, aber alles in allem, die Hoffenheimer hatten ja ihre Chance. Ne? Prömmel da den Kopfball, den er ja komischerweise wieder aufsetzt, anstatt ihn direkt aufs Tor zu köpfen, habe ich nicht verstanden. Und dann war es ja hinterher noch, wer war es noch? Dann war noch ein Lattenschuss von Skov. Also die Chancen waren auf jeden Fall da und da konnten sich auf jeden Fall wieder auf Kobel verlassen, ne? Der da 2 Dinger gut rausgeholt hat.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Sören, aber so vom Spiel, wenn man sich das angeschaut hat, nach dem Ausgleich durch Kramaric, dachte ich eigentlich, das ist ein hundertprozentiges Unentschieden-Spiel, weil ich so das Gefühl hatte, ja, beide Mannschaften irgendwo ein Stück weit auf ja, tatsächlich Augenhöhe, glaube ich. Und ich war mir eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Und ja, und dann kriegst du natürlich ein paar Geschenke. In dem Fall natürlich ja vor allem das 2-1 durch Reus. Gut, dass dann am Ende das 3-1 noch fällt. Ich meine,
Ja, dazu kam ja noch die gelb-rote Karte. Dann hast du ja nur locker 25 Minuten, wo du noch in Überzahl spielst als TSG Hoffenheim. Ne? Ja, gut, aber da hat der BVB sich dann auch ja, gewehrt und gegengehalten. Und am Ende, ne, stehen die 3 Punkte, die sie mitnehmen aus Sinsheim. Wieder auch
So
zuvor.
einfach ist das.
Ja, zuvor
Guck,
auch 4 Spiele gewonnen, die Hoffenheimer,
zweiter
deswegen.
Einsatz. Ja.
Sören, du wolltest gerade noch was
Dann.
sagen?
Sören, komm.
Was soll ich sagen? Ja, ich glaube, man, Fabio hat das ja schon richtig gesagt. Also es war rein theoretisch eigentlich ein unentschiedenes Spiel. Da war jetzt keine Mannschaft dabei, wo man sagt, okay, da war ein Klassenunterschied zu sehen. Ich glaube, der BVB war eher auf dem Niveau von der TSG, wenn man bedenkt, letzte Saison, wie die TSG gespielt hat und jetzt ja auch eigentlich mit Dortmund durchaus mithalten kann. Also sieht man schon die Entwicklung, die die TSG auch nimmt, Spiel für Spiel. Ja, aber 3 Punkte unterm Strich für den BVB. Muss auch anerkennend sagen, Edin Terzic korrigiert im Moment so ein bisschen seinen Fehler aus den letzten Wochen mit Emre Can zu starten. Ich finde, Salih Özcan macht es aktuell richtig, richtig gut. Also da merkt man schon einen deutlichen Unterschied im zentralen Mittelfeld. Und das ist natürlich dann auch positiv hervorzuheben beim BVB, dass man eben dann auch vermeintliche Fehler aus den Vorwochen korrigiert.
Guter Punkt. Also tatsächlich hat er ja im Moment tatsächlich ein bisschen auch so die Qual der Wahl auf der einen oder anderen Position. Ich finde es tatsächlich auch erstaunlich, wie ruhig es um Süle auch ist, der sich ja im Moment wirklich hinten anstellen muss. Ich glaube, zu damaligen Zeiten bei seinem vorherigen Verein wäre das Theater richtig groß gewesen und anscheinend nicht nur anscheinend, sondern ich glaube, da muss man den Dortmundern tatsächlich auch ein bisschen Kompliment machen. Klar ist es jetzt die letzte Woche in den Medien ein bisschen hochgekocht rund um Emre Can, aber ich finde, im Speziellen schaffen sie es im Moment zumindest ganz gut, einigermaßen Ruhe auch in dem Kader zu haben. Du hast einen Alaire, der noch auf der Bank sitzt. Das war, glaube ich, auch ganz ja, schon nicht falsch verstehen, aber auch so eine bisschen glückliche Fügung, glaube ich, auch für Terzic. Alaire war die ersten Spieltage wirklich in dem Formtief, kein Tor geschossen. Du bekommst Füllkrug. Es war dann einfach an der Zeit und ich glaube, das kannst du dann auch wirklich gut kommunizieren an beide, die den Anspruch haben zu spielen, dass jetzt mal der andere eine Chance bekommt. Du hast einen Niki Süle, der auf der Bank sitzt und auf einmal auch das so hinnehmen kann, musste er ja wahrscheinlich auch erst lernen in seiner ganzen BVB-Zeit. Was aber grundsätzlich eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil du so natürlich den Druck hochhalten kannst. Du hast einen Spieler wie Adeyemi, der normalerweise auch den Anspruch hat, in die erste Elf zu gehören. Und das schaffen sie im Moment eigentlich ganz gut, da relativ viel Ruhe drin zu behalten. Oder findet er nicht auch?
Ja, die Ruhe ist so lange da, Fabi, das kennen wir ja auch,
Bis die
ne?
Ergebnisse stimmen. Nicht mehr stimmen.
Nicht mehr stimmen, richtig. Deswegen kann Edin Terzic das momentan, glaube ich, relativ gut moderieren. Und ja, der nächste Gradmesser kommt dann, ich weiß gar nicht, ob es am Dienstag oder am Mittwoch ist, ja, das Duell in der Champions League gegen den AC Milan.
Mittwoch.
Mittwoch, nach der Niederlage zu.
Newcastle, oder?
Nee, Newcastle nicht, Milan.
Ah, dachte
Ja.
Newcastle.
Nee, Newcastle ist danach. Also da muss man dann auf jeden Fall nach der Niederlage dann gegen PSG auf jeden Fall zusehen, dass man da nach Möglichkeit am besten zu Hause schon gewinnt, ne? Und da wird so eine Leistung wie jetzt am Wochenende wahrscheinlich auch nicht ausreichen.
Wäre ja der Klassiker schlechthin, wenn sich das Finale von 2013 nächstes Jahr wiederholen würde, oder?
Hätte was.
Liegt
Hätte
in der
was.
Macht des Möglichen,
Wäre
in der
möglich.
Theorie.
In der Theorie. Schauen wir mal, wie die Praxis dann umgesetzt wird.
Träumen muss erlaubt sein, oder?
Richtig, genau. Ja, träumen von besseren Zeiten. Momentan wird wahrscheinlich auch die Frankfurter Eintracht, die Frankfurter verlieren am Samstag mit 2:0 beim VfL Wolfsburg. Die Wolfsburger entwickeln sich so ein bisschen zur neuen Heimmacht. Jetzt drittes Heimspiel zu Hause nacheinander gewonnen. Ja, und für die Frankfurter geht die Negativserie der Auswärtsspiele weiter. Jetzt insgesamt 13 Spiele in 2023. Ja, und 6 Niederlagen, 7 Unentschieden. Ja, und auch bei dem Spiel, bis auf eine gute Anfangsphase der Frankfurter, wo sie gute Chancen hatten, in Führung zu gehen. Die Wolfsburger können sich dabei Castils wirklich bedanken, dass der denen den Rücken freigehalten hat und lange die Null gehalten hat. Steht ein 2:0 Auswärtssieg der Wolfsburger. Die Frankfurter, wie wir es die letzten Wochen schon oft gesagt haben, nach vorne hin einfach viel zu harmlos. Und die Wolfsburger hatten mal wieder einen treffsicheren Jonas Wind in ihren Reihen. Am Ende steht ein verdienter Wolfsburger Heimsieg, würde ich sagen.
Absolut, absolut. Ich glaube, dass der VfL Wolfsburg gerade in der ersten Halbzeit richtig gutes Spiel gemacht hat. Ja, im Vergleich zur Vorwoche auch sehr konzentriert und effektiv vor allen Dingen. Die Eintracht, klar, du hast gesagt, Castells hat einige Male gerettet, aber so hundertprozentig waren die Abschlüsse nicht. Von daher würde ich schon sagen, dass der VfL die bessere Mannschaft war. Und auch in der zweiten Halbzeit, so wirklich gefährlich kam die Eintracht nie vors Tor. Und ja, ich glaube, der Eindruck verfestigt sich auch im Moment, dass diese Mannschaft einfach noch Zeit braucht. Klar, in der Bundesliga hast du keine Zeit, international hast du auch keine Zeit. Aber diese Mannschaft hat sich noch nicht gefunden. Und von daher, glaube ich, muss auch Dino Topmöller noch relativ viel Arbeit in diese Mannschaft investieren, weil da passt noch nicht vieles zusammen.
Fabi, nach der 1-0-Führung, die nächste spielentscheidende Szene, wird momentan viel in den Zeitungen drüber geschrieben, als ob Mario Götze, gelb-rot, 59. Minute, war dann eigentlich schon, ja, alles durch, ne? Danach kam von den Frankfurtern ja so gut wie gar nichts mehr. Hatten die Wolfsburger soweit alles im Griff, das Spiel?
Ich habe im Moment den Eindruck, dass bei den Frankfurtern ziemlich viel zusammenpassen muss, dass am Ende in den Bundesligaspielen ein Heimsieg bei rausspringt. Und das geht letztendlich über viele Phasen des Spiels, wo die Frankfurter im Moment einfach nach vorne zu wenig Power haben. Es ist wenig zielstrebig. Du hast im Moment auch, so wie die Offensive aufgestellt ist, ja, und nicht die Form, um sowas dann auszugleichen durch individuelle Qualität, die du letztes Jahr in Form von Kolo Muani beispielsweise hattest. Und ich glaube, an sich, so wie die Mannschaft zusammengestellt ist, hast du eigentlich einen ganz guten Kern oder einen sehr guten Kern, der aber dann in Summe funktionieren muss. Und das ist im Moment dieses Zwischenspiel auch im Spielaufbau, wenn es dann Richtung offensive Kette geht, ist für mich einfach zu große Abstände, zu wenig Genauigkeit und vielleicht im Moment natürlich aufgrund der Ergebnisse auch ein bisschen das Selbstvertrauen, was fehlt, um dann eben auch mal eine Situation zu lösen mit einem 1-gegen-1. Die Leichtigkeit fehlt auch und du bist halt am sechsten Spieltag meines Erachtens auch schon irgendwo so in einer kleinen Ergebniskrise, glaube ich. Weil du ja den Anspruch hast, auch immer wieder nah an das internationale Geschäft ranzurücken. Und ich sage es immer wieder, dieses Jahr wird es ziemlich schwierig werden, sich auch fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Und dann solltest du natürlich auch versuchen, konstant deine Punkte einzufahren. Und das machen die Frankfurter im Moment viel zu wenig, weil sie es einfach nicht schaffen, auch das auf den Platz zu bringen, was die Mannschaft eigentlich auszeichnet. Und mir tut tatsächlich Dino Topmöller auch ein bisschen leid, weil es im Moment sehr unglücklich aussieht und viel nach Stückwerk, was die Frankfurter abarbeiten müssen, um belohnt zu werden.
Ja, ich finde auch, dass die Frankfurter deutlich zu gut dastehen, als sie jetzt eigentlich die Spiele bestreiten. Jetzt von den Spielen her, wenn wir da mal gucken, haben sie jetzt 7 Punkte geholt. Der Sieg gegen Darmstadt am ersten Spieltag, das war das kleine Derby mehr oder weniger. Und dann hast du Gegner gehabt. Gut, das 0-0 letzte Woche gegen Freiburg, da hatten beide unter der Woche Europa League gespielt. Da waren sie beide froh, dass sie da mit dem Punkt nach Hause gegangen sind. Sören, das Gastspiel in Bochum, wo die Bochumer klar die bessere Mannschaft waren. Ja. Ne? Dann machen sie in Mainz in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Also das waren alle Spiele, wo sie auch hätten noch als Verlierer vom Platz gehen können. Und man muss sich mal jetzt hier mal ein bisschen aufs Torverhältnis gehen. Das Einzige, wo sie sich momentan darauf verlassen können, ist die Defensive, beste Abwehr mit 5 Gegentoren nur. Aber in 7 Spielen nur 4 Tore geschossen. Ja, ähnlich wie bei der einen oder anderen Mannschaft zeigt, glaube ich, deutlich, wo der Schuh drückt dieses Jahr. Ne? Also die Offensive Da werden sie, gehe ich ganz stark davon aus, im Winter auch noch nachjustieren müssen, weil die Achse, die sie da verloren haben, du hast Muani sowieso und dann auch Kamada, ein Lindström, du hast da schon ordentlich Offensivpower verloren. Ne? Dann hast du noch, auch noch Boré abgegeben. Also ich glaube nicht, also die Frankfurter müssen schon zusehen, dass sie, ja, wenn es auswärts sowieso nicht klappt, zu Hause ihre Punkte irgendwie holen. Ne? Und die richtig guten Gegner aus dem oberen Drittel, die kommen ja dann erstmal noch in den nächsten Wochen. Also ich sehe da, ich glaube nicht, dass die Frankfurter dieses Jahr im internationalen Geschäft was zu suchen haben werden am Ende der Saison. Kann ich
Dann
mir.
müssen sie halt die Conference League gewinnen und dann ist das Thema auch erledigt.
Ja, richtig. Ja. Also das ist so meine Meinung zu den Frankfurtern. Ja, wollen wir, Fabi, zu der absoluten Überfliegermannschaft der bisherigen Spieltage kommen, die auch jetzt am Wochenende ja ziemlich effektiv aufgetreten ist, aber am Ende ziemlich deutlich mit 3 zu 0 als Sieger vom Platz gegangen ist. Die Leverkusener gewinnen ihr Gastspiel bei Mainzern, ja, und bleiben weiterhin Tabellenführer.
Ja, also ich meine, klar, im Moment verdient die Mannschaft aus Leverkusen jeden Hype, der im Moment in der ganzen Medienwelt oder vielleicht auch in dem ganzen Bundesliga-Zirkus herrscht. Kann es keine zwei Meinungen geben, dass die Mannschaft im Moment Woche für Woche auf eine verschiedene Art und Weise, so würde ich es oder so würde ich zumindest behaupten, ihre Punkte einfährt. Du hast so ein Spiel wie in Mainz, da kommt es nicht darauf an, wie toll oder wie schön du Fußball spielst, sondern es kommt darauf an, wie effizient du bist. Du hast ein Top-Spiel in München, da musst du vieles miteinander kombinieren, um was Zählbares mitzunehmen. Und die Mannschaft Woche für Woche wächst immer mehr zusammen, die Automatismen greifen. Du kannst mittlerweile auch ja, davon reden, dass sich immer mehr Stärken auftun, letztendlich, die du vielleicht auch im Laufe der Zeit erst entwickeln musstest. Beispielsweise auch die Stärke über Standardsituationen. Du hast plötzlich jemanden in der Bundesliga spielen, der dir Freistoßtore schießen kann, wie kaum ein Zweiter. Ja, und da passt im Moment da einfach so viel zusammen. Und was das Beeindruckendste an der Leverkusener Mannschaft, glaube ich, im Moment, zumindest für mich ist, dass du, sobald es darum geht, auch wirklich neue Kräfte ins Spiel zu bringen, du hast keinen Qualitätsverlust mehr in der Mannschaft, sondern du kannst fünfmal auswechseln. Und du hast nicht oder gehst nicht das Risiko ein, dass sich qualitativ vom Fußballerischen her irgendwas verschlechtert in der Mannschaft. Und das ist schon beeindruckend und absolutes Faustpfand. Und der Weg kann ja nur so weitergehen.
Extrem tiefen Kader und auch jetzt am Wochenende ein bisschen Spielglück auf ihrer Seite. Die Mainzer, die erste Halbzeit eigentlich einen wirklich guten Auftritt abgeliefert. Die Leverkusener ziemlich hoch angelaufen, ziemlich gestresst, haben dann nicht geschafft, Tiefe in ihr Spiel reinzubekommen. Mainz, die Leverkusener weit vom Tor ferngehalten und dann ja mit einem unglücklichen Eigentor dann hat 1-0 kassiert. Ja. Hätte man wahrscheinlich auch besser klären können, ob man da grätschen muss. Ich habe mir die Szene auch nochmal in der Wiederholung angeguckt. Hätte man, glaube ich, auch direkt einfach den Ball wegschlagen können, anstatt da rein zu grätschen. Sah unglücklich aus da von Vandenberg. Ja, und dann mit Verlauf der zweiten Halbzeit hatten sie noch die Chance, durch Unisivo kurz nach der Halbzeit dann den 1-1-Ausgleichstreffer zu erzielen. Ja, aber spätestens, du hast ihn schon angesprochen, Grimaldo mit seinem zweiten traumhaften Freistoß innerhalb von ja, jetzt 3 Wochen, war das Spiel dann durch, ne? Und da hat man dann hinterher auch die brutale Effektivität der Leverkusener gesehen im gesamten Spiel. 6 Abschlüsse, 3 Tore am Ende gemacht. Ja, aber die Mainzer haben zumindest wieder die Mainzer Tugenden auf den Platz gebracht, die diese letzten Wochen öfters mal haben vermissen lassen. Und Christian Heidelsohn hat hinterher auch angesprochen, also Bo Svensson steht definitiv nicht zur Debatte, trotz des ja, weiterhin schlechten Saisonstarts. Schon seit 10 Spielen warten die Mainzer auf einen Sieg, aber die wollen da gemeinsam wieder raus und ja, mal schauen, wie lange das da in Mainz dann noch gut geht, ne?
Ja, man muss einfach sagen, im Moment reicht es nicht für Mainz, gegen Leverkusen dann noch irgendwie was zu holen. Du hast es angesprochen, klar, es war ein deutlich besserer Auftritt als in den letzten Wochen. Ja, aber es reicht im Moment noch nicht. Und du hast im Prinzip auch keine Alternative. Ich meine, Bo Svensson passt perfekt nach Mainz, auch wenn die Ergebnisse ausbleiben, passt er sehr gut dahin. Und warum soll man da jetzt den Trainer wechseln? Vielleicht braucht die Mannschaft auch noch Zeit, sie haben auch ein paar Spieler verloren. Aber langsam wird es natürlich auch so, dass du punkten musst. Und wenn sie so weitermachen wie gegen Leverkusen, dann werden die Punkte auch schon irgendwann kommen.
Okay.
Darf ich noch eine Sache anfügen, wo mir bei den Mainzern auch ein bisschen aufgefallen ist?
Selbstverständlich, hau raus.
Du hattest ja eben angesprochen, kämpferisch und also das sind ja eh immer so Sachen, da bin ich immer vorsichtig, weil man verfällt gern immer so in dieses Jargon, dass man dann da reingreift, weil sich's einfach ja, gut anhört und die Mannschaft war bemüht, was aber dann halt in der Bundesliga einfach auch zu wenig ist. Und was mir dann auffällt, ist auch im Nachgang, wenn man sich die Statistik anschaut und du hast eine Zweikampfquote in einem Heimspiel von 41%, ist mir dann persönlich eigentlich zu wenig, wenn du auf Platz 18 der Bundesliga stehst und auch wenn du gegen eine Mannschaft aus Leverkusen spielst, ja, dann musst du dann halt auch wirklich mal ja, den Kampf dann in dem Sinne, wenn man so ausdrücken will, auch annehmen. Und da ist mir die Mainzer Mannschaft einfach viel zu brav und viel zu schwach, letztendlich auch, um da irgendwann auch mal den Bock umzustoßen. Weil wenn du nicht langsam anfängst, wirklich auch dich auf die Grundtugenden des Mainzer Spiels auch einzulassen, dann wird es schwer, und zwar gegen jeden Gegner, der in der Bundesliga spielt. Und jetzt stehst du nach 6 Spieltagen natürlich mit dem Rücken zur Wand und bist auch ja, dem Druck ausgesetzt, langsam Ergebnisse einzufahren. Und das macht die ganze Sache tatsächlich nicht einfacher, würde ich glauben.
Nee, ist ja bei den Mainzern klar zu erkennen, wo auch da der Schuh wieder drückt, ne, im Offensivspiel. Wir wissen ja, die Mainzer konnten sowohl mit Onisivo, Lee, Ajorg, haben ja letztes Jahr richtig Spaß nach vorne gemacht. Und Christian Heidel hat es hinterher im Interview auch nochmal erwähnt. Es wird einfach nicht mutig genug nach vorne gespielt, nicht zielstrebig genug. Und ja, es werden sich einfach zu wenig Chancen herausgespielt. Und hinten, die letzten Spiele, werden sie halt einfach von der brutalen Effektivität teilweise der Gegner dann erdrückt und bekommen da mehr oder weniger mit jedem Schuss da dann die Tore. Unter anderem jetzt, wie gerade angesprochen, im vorherigen Spiel dann den Ausgleichstreffer gegen die Frankfurter in der Nachspielzeit, ne? Da hatten sie, glaube ich, auch nur ein, zwei Abschlüsse, die Frankfurter bei dem Spiel gehabt. Also das sind so Sachen, läuft momentan nicht so zusammen bei den Mainzern, aber
Das Ding,
ja.
ich glaube aber halt einfach nur am Ende des Tages, ich hasse diese Redewendung im Übrigen eigentlich, aber ich verwende sie so oft. Nächste Woche Freitag, du spielst in Gladbach. Mal angenommen, das Spiel geht auch mit einem Ergebnis aus, was den Mainzer nicht gut tut, dann bist du nach 7 Spieltagen immer noch Tabellenletzter und dann wird es irgendwann wirklich richtig gefährlich, weil jetzt hast du ja tatsächlich dann eben, wie ich es gerade eben schon mal erwähnt habe, auch wirklich den Druck zu leisten. Und was bei den Mainzern halt auffällig ist, ich glaube, dass man eben im Sommer ein bisschen verschlafen hat oder sich halt auch bei den Transfers vielleicht ein bisschen vertan hat in der Art und Weise, was die Jungs, die dazukamen, der Mannschaft auch geben können. Und es kann ein ganz schwieriges Jahr werden. Und dann habe ich mich ja selber auch im Vorfeld der Saison ja, dazu verleiten lassen, ja, auf ein, zwei Teams zu tippen, die ja garantiert bei mir auf 17, 18 waren mit der Darmstadt und Heidenheim. Wenn man aber ja, diese Mannschaften nebeneinander legt oder stellt, dann ist es im Moment so, dass ich beispielsweise den Heidenheimern auf jeden Fall mehr zutraue als beispielsweise den Mainzern. Und das kann echt ein tricky Jahr werden.
Aber das Gute ist ja, Fabi, dass selbst wenn es in Gladbach dann am Freitag auch nicht gut laufen sollte, spätestens nach der Länderspielpause kommt ja der Aufbaugegner der letzten Jahre und spätestens da könnten dann vielleicht die ersten 3 Punkte dann folgen. Ne?
Das stimmt. Das stimmt. Gern genommen, der FC Bayern.
Ja, sollen du noch ein abschließendes Wort zu den Mainzern oder sind wir da soweit durch?
Da sind wir durch.
Dann sind wir durch. Ja, komm, dann lass uns doch mit der nächsten Überfliegermannschaft weitermachen.
Nur
Wenn's
noch
nur noch
Überflieger-Mannschaft.
Überfliegermannschaften, hör mal. So, und der VfB Stuttgart gewinnt sein Gastspiel beim 1. FC Köln, fünfter Sieg im sechsten Bundesligaspiel und auch ohne ein Guirassy-Tor. Noch eine erfreuliche Nachricht.
Ja, auch wie eine vermeintliche Spitzenmannschaft, würde ich sagen. Ja, Mut wird belohnt. Ich glaube, dass der FC erstmal zu den Kölnern zu kommen, gerade in der ersten Halbzeit eigentlich gut drin war. Sie hatten ja auch ja, doch eigentlich auch die besseren Chancen, auch wenn Guirassy dann schon, glaube ich, nach 7 Minuten hätte schon den VfB mit 1 in Führung bringen, war das in der ersten Halbzeit eigentlich ein ordentlicher Auftritt vom FC. Zweite Halbzeit, muss man schon sagen, spricht auch für das Selbstbewusstsein der Stuttgarter im Moment. Ich glaube, nach 60 Minuten Sechser runtergenommen und einen zweiten Stürmer gebracht. Also da sah man schon dieses Selbstbewusstsein, was der VfB sich in den letzten Wochen erarbeitet hat. Ja, und dann eben Dennis Undaf eingewechselt, macht zwei Hütten, bringt den VfB ja, auf Tabellenplatz 2. Und dann eben auch unterm Strich, glaube ich, ein verdienter Auswärtssieg für Stuttgart.
Ja, Fabian und die Kölner, ja, machen da weiter, wo sie letzten Wochen aufgehört haben. Betreiben viel Aufwand, wieder ein mutiges Spiel. Steffen Baumgart hat das System ein bisschen umgestellt, diesmal sogar mit zwei Spitzen, mit Tigges und Selke. Flogen 27 Flanken rein. Ja, der Erfolg, ja, zeigt sich im Ergebnis, war nicht wirklich vielversprechend. Und am Ende gehen sie wieder mit 0 Punkten vom Platz, siebte Niederlage in Folge. Die, beziehungsweise 7 Spiele jetzt ohne Sieg, die Kölner. Wird auch ein ganz schweres Jahr für die Kölner. Steffen Baumgart hat gesagt, das Wichtigste ist, dass wir auf jeden Fall weiter die Ruhe bewahren. Ist halt die Frage, wie lange es da im Umfeld auch noch weiter ruhig bleibt, ne? Weil wenn man sich so die nächsten Gegner der Kölner anguckt, dann hast du das Derby gegen Leverkusen, Gladbach, dann kommt Leipzig. Also, ob da in den nächsten 3 Spielen wirklich überhaupt gepunktet wird, sei auch mal dahingestellt, ne?
Ja, würde ich es wissen, würde ich wetten. Aber ich gebe dir in einer Sache, gebe ich dir vollkommen recht. Also die Kölner, die betreiben Woche für Woche so einen enormen Aufwand und am Ende für nichts. Das ist die Wahrheit. Ich glaube einfach, was der Kölner Mannschaft fehlt, und ich weiß, dass ihr das zum Teil anders seht, aber du hast vorne drin einfach nicht genügend Qualität. Und ich möchte auch wirklich weder Tigges noch Selke irgendwas absprechen. Aber das sind beides keine Stürmer, die letztendlich für so eine Mannschaft nötig wären, um letztendlich dann auch mal an so einem Samstagnachmittag den Aufwand zu belohnen. Dafür fehlt dann einfach dieses letzte kleine Stückchen Qualität. Noch viel schlimmer finde ich dann eigentlich, dass das eigentlich, was er vorne drin aufbietet, im Moment, glaube ich, das Stärkste ist, was er zur Verfügung hat. Und da sieht man eindeutig, dass es zu wenig ist. Klar, man kann es jetzt auch ein Stück weit auf die finanziellen Möglichkeiten schieben, aber ich glaube, man hat sich da einfach auch ein Stück weit ja, ein bisschen vertan in dem, was man dann auch in dem Selke oder Ticket sieht. Und das tut einfach weh zu sehen. Und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, was ein anderer Trainer besser machen kann. Ich glaube, dass Baumgart hier das Maximum aus der Truppe rausholt. Die laufen, die tun, die machen. Aber du bist halt einfach dann ein Stück weit ja, angewiesen, dass da vorne drin einer steht, ein Wahnsinniger, der dir halt einfach 15 bis 20 Tore in der Saison garantiert. Dann gewinnst du eben auch mal ein enges Spiel, oder nehmen wir mal das beste Beispiel, wahrscheinlich auch das Spiel in Dortmund, in der dir halt dann mal so ein Ding über die Linie drückt. Aber das hast du im Moment nicht. Und deswegen wird es ganz, ganz schwierig werden für den FC, die Saison möglichst frühzeitig wenig mit dem Abstieg zu tun haben.
Ja,
Eher wahrscheinlich bis zum Ende mit dabei zu sein.
richtig, genau, wollte ich auch gerade sagen. Ziemlich lange werden sie wahrscheinlich unten mitspielen. Du hast gerade angesprochen, vorhin werden die Dinger nicht gemacht. Ich glaube auch wirklich, dass gerade letztes Jahr, da haben wir es ja auch, oder ich zumindest häufig gesagt, du hast halt Spieler, die da in der letzten Saison meiner Meinung nach deutlich überperformt haben. Florian Kainz zum Beispiel hat total überperformt. Von dem hast du bis jetzt in dieser Saison so gut wie noch gar nichts wirklich gesehen. Ein Meiner auf den Außen hat da wirklich viele Akzente gesetzt letzte Saison, war auch torgefährlich. Und die Kölner haben ihr aus ihrer Standardstärke dieses Jahr auch noch nicht wirklich ja, was gezeigt. Ja, die Flanken waren letztes Jahr schon das Thema. Da ist immer mal wieder einer durchgerutscht und reingegangen. Dieses Jahr auch wieder die meisten Flanken von allen Teams geschlagen, ohne Erfolg. Ich habe ja auch letztes Jahr auch schon oft genug gesagt, dass die Spielweise der Kölner eigentlich relativ einfach zu verteidigen ist, weil es wirklich nur darauf ausgelegt ist. Und dass jetzt sogar so eine Mannschaft wie der VfB, die jetzt mit viel Selbstbewusstsein gekommen sind, auch die Ruhe weg hat mittlerweile, da einen spielerischen Ansatz zu finden und ja, dann in aller Ruhe, dann hinten über schnelles Kurzpassspiel, dann eine hochanlaufende Kölner Mannschaft dann auch ja, schnell auskontern kann, hat man dann, glaube ich, auch das ein oder andere Mal gesehen. Ne? Also, und wer so viele Stützen sind in Köln? Ja, klar, Hector und Skiri sind weggebrochen den Kölnern, aber vor dem Offensivbereich sind quasi gleichen Leute wie letztes Jahr da. Ne? Da haben sie ja nicht wirklich jemanden verloren.
Ja, aber ich glaube, klar, immer an einem Spieler festzumachen ist schwierig, aber ich glaube schon, und das sieht man auch dem Spiel teilweise an, dass ein klarer Sechser oder ein klarer Spielmacher den Kölnern auch fehlt. Hüsse Bayinic hat jetzt gegen Stuttgart gespielt auf der Position, auf der Sechs. Ja, da sieht man einen Unterschied zu Skiri. Und ja, vieles ist dann eben auch anders. Und ich glaube schon, dass man das auch sieht, eben gerade dann auch, wenn es darum geht, das Spiel über die Flügel dann aufzubauen. Das bringt Köln ja im Moment auch überhaupt nicht durch.
Was machen wir denn jetzt mit den Kölnern?
Also die Kölner, wenn wir sie einsortieren sollen, glaube ich, müssen wir die wirklich mit zu dem Kandidatenkreis zählen, die, du hast es gerade gesagt, wo dieses Jahr eher nur ja, die Blicke nach hinten richten sollten, anstatt nach vorne, oder?
Ja, gut, also ich meine jetzt. Ich meine, man soll natürlich nach dem sechsten Spieltag ist die Messe noch nicht gelesen, aber wenn man sich die Tabelle anschaut, ich glaube, nach hinten schauen kannst du gar nicht mehr großartig viel.
Ja, aber der Trend spricht da deutlich gegen dich, ne?
Ja, eben am Ende wird es jetzt für die Kölner geht es um nicht mehr und nicht weniger. Wahrscheinlich geht es im Grunde genommen eigentlich für alle 17 Bundesligisten oder alle 18 Bundesligisten, aber muss am Ende Zählbares bei rausholen. Aber ich sage, mir fehlt im Moment wirklich die Fantasie, wenn du das Kölner Spiel siehst. Gehen wir mal in die heiße Zone, in das letzte Drittel des Spielfelds und du versuchst es über Flanken, was über, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, das ist ja seit 2, 3 Jahren letztendlich den Kölner Fußball identifizierst du förmlich über dieses Spiel über Außen. Es war lange Zeit sehr, sehr erfolgreich, aber da hattest du halt beispielsweise den Anthony Modest vorne drin stehen. Und jetzt hast du natürlich in der Sturmspitze zwei andere Stürmertypen und ich glaube auch von dem, was beide Stürmertypen mit sich bringen, ist es wahrscheinlich auch eher gar nicht das bevorzugte, wie sagt man da, die bevorzugte Art und Weise, wie sie gerne die Bälle vorne im 16er oder in der Box hätten. Sondern ich glaube, die haben ihre Stärken beide irgendwo anders. Aber ja, ich meine, es hilft jetzt alles nichts. Du musst zwingend schnellstmöglich versuchen, ja, zu punkten.
Ja. Gut. So, und dann lass doch mal mit einer Mannschaft weitermachen, die ja immerhin noch 2 Punkte mehr hat als der 1. FC Köln. Jetzt aber die 2. Woche in Folge, ja, das zweite desolate Spiel in Folge abgeliefert hat. Der VfL Bochum.
Ja, kann ich nicht viel zu sagen, zumindest zur ersten Halbzeit nicht. Das war, glaube ich, für alle ja, echten VfL-Fans eine absolute Frechheit, was, ja, was da geleistet wurde. Ich glaube, da hat Gladbach den VfL Bochum wirklich schwindlig gespielt. Also die ersten 45 Minuten konnten die Fohlen sich bewegen, wie sie wollten, durch das Ruhrstadion reiten, wie sie wollten. Da ging gar nicht zusammen beim VfL. Defensiv, ja klar, wie auch schon gegen München, viele, viele Chancen zugelassen. Teilweise dann auch Glück gehabt, dass Gladbach die Latte getroffen hat. Ja, du gehst mit einer verdienten 3 zu 0, mit einem verdienten 3 zu 0 Rückstand in die Kabine, bist eigentlich tot in dem Sinne. Aber zeigst dann ja eine einigermaßen gute Reaktion in der zweiten Halbzeit. Wobei, klar, du konntest dich auch nur steigern, also schwächer ging es eigentlich nicht. Du schießt, ja, dann 20 Minuten vor Schluss das 1-3, hast 1 Minute später nach dem vermeintlichen Anschluss die Möglichkeit auf 2-3 zu stellen, dann wäre es vielleicht nochmal richtig knapp geworden. Ja, zweite Halbzeit, okay, VfL hat sich bemüht, hatte viele Torschüsse, ein bisschen Spielglück, kommst du vielleicht dran, machst das noch knapper, aber ich glaube gerade auch mit Blick auf die erste Halbzeit, sehr verdienter Sieg für Gladbach, und ja, bei Bochum ist im Prinzip wie die letzten Jahre, die Defensive ist nicht stabil, auch Thomas Letsch schafft es irgendwie nicht, diese Mannschaft stabil aufzustellen, 19 Gegentore, glaube ich, sind es mittlerweile,
Ja.
schlechteste Defensive aktuell. Und ich hab's, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gesagt, wenn du wieder eine Saison hast, wo du über 70 Gegentore kassierst, also irgendwann trifft es dich dann auch, dass du absteigst, weil mit so einer desolaten Abwehrleistung, ja, funktioniert es nicht. Und ja, ich weiß auch nicht. Das ist immer dasselbe Lied, ob Dreierkette, Viererkette. Ich glaube, die Spieler müssen die Einstellung haben, auch defensiv zu ackern. Das hatten sie jetzt gegen Bayern nicht und in der Gladbach in der ersten Halbzeit auch nicht. Da läuft vieles dann eben auch nicht zusammen. Ja, aber was soll, da habe ich auch wirklich Fragezeichen, wie man die Stabilität reinbekommt in diese Mannschaft. Offensiv hast du eigentlich schon Möglichkeiten gehabt. Aber wenn du dir halt defensiv oder im Nebenspiel zwei oder drei Gegentore kassierst, ja, dann wird es halt irgendwann auch eng.
Fabi, Thomas Letsch hat es hinterher angesprochen, wird sich selbst hinterfragen, seine Taktik. Ist der Ansatz, ja, mutig nach vorne zu spielen, vielleicht doch zu viel Risiko? Was er teilweise, sondern hat es angesprochen, Dreier-Vierer-Kette. Ich meine, damit haben sie auch die Dortmunder einen Punkt abgeknüpft. Aber ist das nicht das falsche System für die Bochumer, eventuell sogar?
Naja, ich gehe davon aus, dass das System natürlich auch aufs vorhandene Spielermaterial ausgelegt ist. Ich glaube auch, wenn ich so durch die Mannschaft gehe, also ich meine, müsste ja Sören mehr beantworten können, aber ich glaube, es ist jetzt auch kein Kader, der dir letztendlich das Mauern vom eigenen 16er oder Busparken hergibt. Von daher glaube ich schon, dass der Ansatz an sich richtig ist. Du musst halt nur versuchen, ja, deine Stärken maximal effizient auszuspielen. Und das ist im Moment das, woran es bei den Bochumern zum einen hakt und zum anderen verteilst du natürlich viel zu viele Geschenke. Auch jetzt eine Mannschaft wie Gladbach, die ja bei Weitem jetzt nicht das dominierende oder spielbestimmende Team war, sondern meines Erachtens auch vor allem die ersten 45 Minuten eher eigentlich auch über Konter gekommen sind. Ja, und da musst du es halt irgendwo schaffen, zumindest in den Heimspielen, was ja die Bochumer immer ausgezeichnet hat. Ja, ein Stück weit mit Ruhe, Geduld, versuchen, deine Lücken zu finden. Und das passiert im Moment halt eben auch viel zu wenig. Und du kannst dich dann halt irgendwann auch nicht mehr darauf verlassen, dass du deine Heimspiele schon irgendwie über die Runden bringst. Wenn die Ergebnisse da auch ausbleiben, ja, dann bist du wieder da, wo du eigentlich nicht sein willst, nämlich ganz hinten drin.
Ja. Ohne Gladbach jetzt komplett irgendwie schlecht reden zu wollen, aber ihnen wurde es auch schon mehr als einfach gemacht. Das waren ja teilweise
Ja, das sage ich, ja.
nicht nur 2, 3 Meter, die sie da Freiräume hatten. Das war ja noch nicht mal Geleitschutz oder so, ne? Also zumindest kann ich ja verlangen, dass ich immer bei meinem Gegner bin oder möglichst nah an ihm dran bin. Aber was die Bochumer da in der ersten Halbzeit gezeigt haben, das war schon, ja, wurde den Gladbachern sehr einfach gemacht, ne?
Also es gibt ja immer einen Gewinner des Spieltags. Gut, dass wir die Kategorie auch nicht umdrehen, weil bei Bochum würde mir jetzt einer einfallen, der, glaube ich, ja, einen rabenschwarzen Tag hatte. Und was mich ja eigentlich dann auch so wundert, ist, du hast ja die Möglichkeit, als Bundesliga-Trainer fünfmal zu wechseln. Dass da dann eben auch nicht reagiert wird, ein Stück weit. Also ihr wollt mich jetzt nicht zwingen, den Namen auszusprechen, aber
Masowitsch.
ja, geht sehr stark in die Richtung. Also du musst halt dann, das ist ja das, was mich dann auch wundert. Also du kannst ja reagieren und ich meine, du stehst an der Seitenlinie, du siehst ja. Und ich glaube, jeder, der reingekommen wäre, hätte es nicht, das ist auch nicht
Schlechter
fair
machen
eigentlich,
können, ne?
aber schlechter machen können, tatsächlich. Und das ist dann irgendwo so ein Zeichen, was du als Trainer dann schon auch setzen musst. Also in der aktuellen Phase oder Situation, in der sich der VfL Bochum befindet, darf es keinen Spieler geben, der sich gesetzt fühlt. Es muss alles auf dem Prüfstand. Du musst jetzt wirklich dann auch vor allem in der Defensive auch eine gewisse ja, Ruhe reinbringen. Musst gucken, dass dieses ganze Gerüst fester wird, weil du bist die Schießbude der Liga. Sorry, muss man so sagen, mit 19 Gegentreffern. Ist auch egal, ob du dann in der Vorwoche 7 gegen die Bayern bekommen hast, aber das ist einfach nicht gut. Und so kennt man die Bochumer auch gar nicht, ja, vor allem nicht in Heimspielen.
Vielleicht überraschen sie uns ja dann jetzt mit einem guten Spiel dann bei RB Leipzig, eventuell.
Ja,
Eventuell.
es ist halt natürlich auch undankbar, ne? Also du fährst
Klar.
zu den Bayern, dann hast du so ein Spiel gegen Gladbach, da läuft sehr viel schief und dann kannst du in der Woche danach kannst du nach Leipzig fahren, die mit Sicherheit Riesenhunger haben, dich mal richtig zu verspeisen. Klar, der einzige Vorteil kann vielleicht auch sein, dass unter der Woche Champions League ist und die Leipziger vielleicht, ja, zumindest die ersten paar Minuten schwere Beine haben und dann musst du da sein. Aber ehrlich, Sören, auch, es mir leid tut, aber die Illusion muss man, glaube ich, jedem Bochum-Fan nehmen. In Leipzig wird nichts zu holen sein.
Ja, das stimmt.
Ja, guter Übergang. Nicht zu holen, die letzten 5 Spiele. Gibt es momentan Union Berlin. Warten weiterhin auf den nächsten Sieg oder überhaupt auf den Punkt. Verlieren jetzt am Wochenende. Ja, kann man davon reden, unglücklich. Bei den Heidenheimern mit 1-0, die ihren zweiten Saisonsieg, Heimsieg zu Hause feiern. Am Ende waren es wie die letzten Wochen auch die Chancenverwertung der Unioner. Chancen waren genug da, 20 Abschlüsse waren es hinterher. Wieder das Tor nicht gemacht und die Heidenheimer, ja, belohnen sich für viel Leidenschaft, viele Zweikämpfe und ja, am Ende hatten sie wohl das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite, einen guten Torwart im Tor und ja, haben sich mit allem reingeschmissen, dagegen gehalten. Ja, und 3 Punkte wieder eingefahren. Die nächsten, ja, gegen den Abstieg wahrscheinlich.
Ja, schon sehr gut zusammengefasst, würde ich sagen. Ähnlich wie in den Vor-, also grundsätzlich glaube ich, muss man sagen, oder kann man festhalten, dass es ein sehr, sehr gutes Fußballspiel war. Also konnte man ja auch nicht unbedingt erwarten, wenn die beiden gegeneinander spielen. Und du hast im Prinzip das Entscheidende angesprochen. Ich glaube, das ist im Moment das größte Problem bei Union, dass sie die Tore nicht machen. Sie hatten jetzt auch gegen Heidenheim, gerade in der ersten Halbzeit, sehr, sehr viele Torchancen, ja, wo man hätte auch 1 oder 2 0 in Führung gehen können müssen. Ja, und dann kriegst du so einen Freistoß gegen dich, ein Freistoßtor gegen dich. Ja, und dann holst du das eben nicht mehr auf. Aber die Effektivität, ich glaube, das ist die größte Baustelle bei Union, weil spielerisch war das in der ersten, zunächst aus meiner Sicht gerade in der ersten Halbzeit eigentlich ganz, ganz ordentlich.
Also ich habe hier bei mir auf dem Zettel stehen, es muss das Erfolgserlebnis kommen, danach kann Union wieder in Lauf kommen.
Nicht schlecht, Tobi.
Ja, es waren ja alles, Fabi, jetzt mal ganz ehrlich, es waren ja, die Saison fing ja soweit gut an und dann, das waren ja, auch wieder eine Floskel, alles keine schlechten Spiele, ne? Also die Bemühungen
Ja,
waren da auch als Favorit in den Spielen, die Chancenverwertung. Und was noch dieses Jahr hinzukommt, ja, die Defensive ist nicht mehr so sattelfest wie eigentlich die letzten 2 Jahre, ne?
also ehrlicherweise, ich bin ja ein großer Unterstützer davon, dass man solche Fußballmärchen auch feiert. Und Union ist wahrscheinlich ja, das Fußballmärchen schlechthin in den letzten Jahren gewesen. Was mich aber massiv stört, ist, wie man aktuell auch mit der Situation umgeht, weil ich aus dem Unionern oder Unioner Umfeld letztendlich nur Durchhalteparolen. Man versucht dann wieder sich sehr, sehr klein mit Hut zu machen und plötzlich ist man nicht mehr ja, die tolle Mannschaft und dir klopft nicht mehr jede Woche jemand auf die Schultern, sondern dann machst du dich dann wieder zu dem kleinen Berliner Vereinchen, was irgendwie versucht, die Großen zu ärgern. Das ärgert mich schon auch, wenn Urs Fischer ehrlicherweise mittlerweile auch am Mikrofon steht. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als entweder den Mute-Modus einzuschalten oder umzuschalten, weil so gibst du der Mannschaft natürlich auch ein Alibi. Und wenn man jetzt mal tatsächlich die Mannschaft einmal sich anguckt, du hast Fofana, Becker, Toussaint, Kral, Bonucci, Gosens in der Mannschaft. Da musst du doch irgendwo auch intern mal versuchen, den Anspruch auch nach oben zu heben. Und so wie die Mannschaft im Moment punktet oder ergebnistechnisch auftritt, ist für mich schon wert, über eine Krise zu sprechen oder dem ganzen Kind auch einen Namen zu geben. Und das ist für mich halt einfach viel zu wenig. Und du hast ein Auswärtsspiel bei Heidenheim, du bist ein Champions-League-Teilnehmer, da muss deutlich mehr kommen. Und ich habe es letzte Woche ja auch schon mal gesagt, du musst aufpassen, wenn du in so ein Fahrtwasser letztendlich gelangt, dass du da auch wieder rauskommst. Jetzt spielst du unter der Woche Champions League, je nachdem, wen haben die Unioner nächste Woche?
Ja, Union hat
nächste... spielen in Dortmund. Okay, dann hast
gegen
du
schon... Prager.
Ja, aber dann spielst du in Dortmund, da gibt es die nächste Schlappe, dann hattest du wahrscheinlich unter der Woche ein schweres Spiel gegen Prager, alles aufregend, alles toll, ein bisschen schwere Beine gegen Dortmund. Ja, und dann stehst du halt nach 7 Spieltagen irgendwo im Niemalsland der Tabelle mit 6 Punkten. Ich weiß nicht, ob das alles so toll ist und ob man das alles nur auf Spielglück schieben kann. Ich glaube, dafür haben die Unioner im Sommer viel zu hoch oder viel zu groß aufgefahren. Also ich bin definitiv nicht einverstanden, das einfach so abzutun. Das ist mir zu wenig, was da kommt.
Okay. Was meinst du, wo siehst du denn da den Hauptansatzpunkt? Aber letztendlich doch auch bei der Chancenverwertung eigentlich, oder?
Ja, die gehört ja zum Fußball mit dazu, ne? Also.
Ja, nur diese Abwärtsspirale, ich meine, die Abwärtsspirale, ergibt sich ja eigentlich nur daraus, oder?
Ja, aber es ist für mich natürlich auch mehr, so wie du die Gegentore einfängst. Gut, jetzt gegen Heidenheim ist natürlich auch so ein Freistoß. Gut, den kannst du schlucken, aber ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich auch die Qualität, die letztendlich in Effizienz umgewandelt werden muss. Und bei dem Kader, den die Unioner haben, nach 6 Spieltagen mit 6 Punkten, ja, kann man schon mal die Frage stellen, ob das letztendlich alles so richtig ist. Und wie gesagt, das Einzige, was mich ja massiv stört, ist, dass man sofort immer in diesen Verteidigungsmodus überwechselt und dann aus einem Champions League Club letztendlich ein kleines gallisches Dorf versucht zu machen.
Aber da sind die Unioner ja, glaube ich, momentan nicht so alleine, ne? Da gibt es ja die ein oder andere Mannschaft, die sich da momentan immer noch mit Durchhalteparolen über Wasser hält, ne? Siehe die Kölner, siehe die Frankfurter, sind ja einige Mannschaften, die man kann ja viel schön reden und immer um die Sachen drumherum reden, ne? Aber am Ende ist es dann meistens schon zu spät, ne? Aber am Ende kann man bei dem Spiel, glaube ich, festhalten, Effektivität schlägt Qualität, oder?
Ja, vielleicht.
Vielleicht. Ja, Effektivität, Qualität, kommen wir. Bevor wir zum absoluten Topspiel kommen, lass uns die beiden Sonntagsspiele einmal schnell abhandeln, dann haben wir das auch durch. Der zweite Aufsteiger, Darmstadt 98, holt auch seinen ersten Bundesliga-Dreier mit einem starken 60 Minuten gegen eine Bremer Mannschaft, die in der ersten Stunde nicht wirklich auf dem Platz war. Ja, Ole Werner, Duxch hatten es hinterher nach dem Spiel angesprochen, bodenlos, wie wir die Gegentore kassieren, von der ersten Minute nicht wirklich da gewesen, nicht auf dem Platz gewesen. Ja, nicht geschafft, den Gegner unter Druck zu setzen. Konstanz und Stabilität lassen die Bremer die letzten Wochen auch des Öfteren immer wieder vermissen. 2 gute Heimspiele, wo sie die jeweils drei Punkte geholt haben, aber dann auch einige Spiele, die arg zu wünschen überlassen. Die Bremer auch ein ziemliches Mysterium diese Saison. Jetzt so ein Spiel mit 4-2 beim Aufsteiger zu verlieren, auch nicht so ohne.
Stimmt. Ich glaube, wenn du ja beim Aufsteiger spielst in Darmstadt, wenn du da nicht von der ersten Minute da bist, dann ist da definitiv was schiefgelaufen in der Vorbesprechung. Aber ich glaube, man muss auch alles vernünftig einsortieren. Ich glaube, Werder ist jetzt nicht die Mannschaft, die diese Saison um einen internationalen Platz spielt. Sie müssen auch jedes Spiel um die Punkte kämpfen. Klar willst du dann immer auch gegen Aufsteiger die 3 Punkte holen. Aber auch da, glaube ich, bist du voll dabei. Du hast 6 Punkte geholt. Du hast einen absoluten Zielspieler verloren mit Niklas Füllkrug. Du musst jetzt erstmal schauen, dass Raphael Boré integriert wird. Du musst schauen, dass
ja, Nabi Keita irgendwie auch zurückkommt, der, glaube ich, schon geholt wurde, weil er einen wichtigen Part übernehmen soll. Also auch da sicherlich braucht das Zeit. Und 6 Punkte, alles ist in Ordnung, stehst über dem Strich. Du musst auch in dieser Saison bis zuletzt kämpfen, damit du in der Liga bleibst. Aber ich glaube, das sollte zumindest für die hartgesottenen Werder-Fans keine Überraschung sein.
Aber Fabi, dass jetzt gegen beide Aussteiger jetzt die letzten Wochen jeweils so einen Auftritt ablieferst, dir zweimal 4 Gegentore fängst, da ist einiges, ja, scheint einiges nicht zu stimmen. Was Einstellungen eingeht, ist ja nicht nur alles Pech gewesen, da gehört ja mehr dazu. Das fängt an in der Defensive mit teilweise haarsträubenden Fehlern, Unkonzentriertheiten und natürlich, so hat es angesprochen, die Offensive. Auch momentan so ein Problem bei den Bremern.
Naja, das sind tatsächlich, würde ich behaupten, viele Dinge, die da im Moment schieflaufen. Ich meine, das klingt immer so versöhnlich. Bei all den Mannschaften, die ich wirklich anzählen muss, bist du ein Stück weit wie der jeweilige Pressesprecher, der versucht, die Dinge schön zu reden, und ich bin da ehrlicherweise ja schon schockiert, tatsächlich, von solchen Auftritten, einmal in Heidenheim, einmal in Darmstadt. Jetzt liegst du nach 60 Minuten, glaube ich, oder sogar noch früher, glaube ich, ja doch 60 Minuten ungefähr, liegst du 0-4 gegen den SV Darmstadt hinten, und dann, was noch schockierender für mich ist, ist die Art und Weise, wie man dann das Spiel auch bewertet. Ich meine, das ist eine Bankrotterklärung für mich, wenn sich die Spieler danach hinstellen und auch der Trainer, und vom Boden los und schlecht weg. Naja, was ist denn die ganze Woche über in Bremen passiert, dass du so einen Auftritt hinlegst? Also das ist ja das Nächste. Und du weißt, dass du gegen den Abstieg spielst, du weißt, dass du gegen genau diese Gegner, Heidenheim, Darmstadt, hey, das sind normalerweise die Punkte oder die 3 Punkte, die du intern als sicher wahrscheinlich für dich beanspruchst. Und dann legst du solche Leistungen hin. Also ich kann bei den Bremern dahingehend überhaupt nichts nicht schönreden, weil der Art oder die Art und Weise, wie man dann in so einem Spiel auftritt, ist bodenlos. Also um ehrlich zu sein, würde ich das dann schon fast in die Kategorie einsortieren. Absteigerpotenzial hoch 3, weil es gibt andere Mannschaften, die hinten drin stehen, die dann zumindest noch ein bisschen was mehr mir geben, in der Art und Weise, dass man Hoffnung hat.
Und wie die Tore wieder gefangen hast, ne? Die Konter, keine Konterabsicherung und auch bei den ganzen Gegentoren auch wieder das Tempo. Also ich bleibe dabei, dass die Bremer Defensive, was das Tempo angeht, um Welten langsamer ist als viele, viele andere Mannschaften.
Also es ist nicht nur das Tempo, sondern auch, und das gehört ja auch zum Fußball dazu, der Kopf, oder wie schnell du in der einen oder anderen Situation halt auch schaltest, dann ein Stellungsspiel, die Art und Weise, wie die Ketten miteinander verschieben, die Abstände halten, das Spiel eng machen, der ganze Spielaufbau, das ist ja wirklich trostlos.
Ich weiß nicht,
Also
vor dem 3-0 oder vor dem 4-0 war es, glaube ich. Da erkämpfen sich die Bremer. Ich meine, Pieper war es, den Ball am eigenen 16er. Hat das Spielfeld vor sich, kann den Ball langschlagen oder sonst wie. Da spielt er den Ball wieder mittig, genau ins Zentrum, vors Tor, einem Darmstädter, genau in die Füße. Ich weiß nicht, wen er da gesehen hat oder was er sich dabei gedacht hat. Das sind Fehler. Ey, beim besten Willen, passiert noch nicht mal einem Kreisligaspieler. Der überlegt nicht, der schlägt das Ding direkt lang. Aber da sich da selbst nochmal in irgendwelche Probleme reinzubringen mit so einem Pass, also da wirst du als Trainer draußen auch verrückt bei den
Also
Fehlern.
ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man da Phasen des Spiels sich dann im Nachgang auch nochmal wirklich angeschaut hat, wenn du dann schon wusstest, okay, du bist jetzt im Ballbesitz, du hast einen Spielaufbau, und du wusstest, okay, der Spielaufbau beginnt bei Pieper beispielsweise rechts hinten, dann hattest du davor Weiser, und davor noch Schmid und Boré. Du wusstest ganz genau, okay, eigentlich kannst du den Ball gleich direkt einmal lang zu den Darmstädtern schlagen und sozusagen im nächsten Versuch wieder zu versuchen, eben dann entsprechend den Angriff der Darmstädter zu verteidigen. Und das ist dann halt bei den Bremern, wenn man sich dann mal guckt, ausgenommen Naby Keita, natürlich, der von der Bank kommt, das ist schon extrem dünn und fußballerische Qualität von der Bank bei Werder. Boah, da muss man wirklich, wie hast es du vorher genannt, Sören, der eingefleischteste Werder-Fan sein, der da wirklich auch das Potenzial erkennen kann. Und ganz schwieriges Jahr für die Bremer.
Ja, aber ich glaube, man hat es letzte Saison schon gesehen. In der Hinrunde haben sie überperformt und dann wurde es ja auch immer schwächer. Und ich glaube, das ist eben das Level, an was man sich eben gewöhnen muss bei Werder Bremen. Weil sie sind nicht mehr die Mannschaft ja, Deco, Ware, Ismail, wer da alles gespielt hat. Ja, eben. Und ich glaube, das darf man bei allem nicht vergessen. Und klar, gegen Aufsteiger so unterzugehen, da gibt es immer zu Recht dann auch, dass man da ja vernichtet wird mit Kritik, ist ja auch alles in Ordnung. Aber wenn sie nach 34 Spieltagen wieder in der Liga bleiben, dann glaube ich, wird sich keiner in Bremen beschweren, dass man zweimal gegen die Aufsteiger sich blamiert hat.
Ja, gut, aber es ist ja immer eine Art und Weise, wie man ein Spiel verliert. Und wenn du zweimal förmlich verprügelt wirst von Heidenheim und von Darmstadt, ja, dann ist es schon irgendwo so, dass man auch wirklich mal ansetzen darf mit dem Stift der Kritik und versuchen muss, ja, den Ursprung letztendlich der aktuellen Situation auch zu finden. Und bei den Bremern, ja, ein Stück weit hast du das große Faustpfand, dass du jetzt zweimal ein Heimspiel, glaube ich, für dich entscheiden konntest, einmal gegen die Kölner, wobei da aber auch der ganze Spielverlauf mitgespielt hat entsprechend. Aber gut, so ist es nun mal, ne? Wird spannend sein, die nächsten Wochen. Wir laufen
So,
aus der Zeit, oder?
wir drücken jetzt gleich mal ein bisschen aufs Gaspedal und dann nehmen wir jetzt das vorletzte Spiel, was wir noch haben. Eine Mannschaft, die ähnlich wie die Bremer wahrscheinlich in diesem Jahr auch ja, die Blicke nach hinten und nach unten richten müssen, ist der FCA. Der FCA verliert bei den Freiburgern. Ja, mit 2:0. Vincenzo Grifo behält seine makellose Bilanz gegen die Augsburger. Jetzt 13 Spiele gegen Augsburg ungeschlagen. Und er war auch der Mann des Spiels. Frühe Führung durch einen sicheren Elfmeter. Zweite Tor durch Philipp Lienhardt nach einer Ecke. Schön vorbereitet. Standardstärke wieder ausgespielt, die Freiburger. Und am Ende Sören, ja, Pflichtaufgabe erfüllt.
Pflichtaufgabe erfüllt. Frühe Tor hat natürlich in die Karten gespielt. Da musste Augsburg was machen und dann hat man gesehen, dass sie ja auch einfach limitiert sind. Und für Augsburg, da lege ich mich zumindest fest, werden die nächsten zwei Spiele entscheidend sein. Auch ob Enrico Maaßen dort weitermachen kann. Du hast jetzt Darmstadt, dann Heidenheim und dann kommt die Länderspielpause, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn da jetzt, ja, wenn da nicht 4 Punkte, denke ich mal, sollten da mindestens drin sein. Wenn da dann nicht gepunktet wird, dann wird es auch einen Trainerwechsel geben. Ich glaube, in der Mannschaft steckt eigentlich mehr, wenn man ein paar Namen durchgeht. Das ist eigentlich ordentliche Bundesliga-Qualität. Ich glaube, der Kader kostet auch ein bisschen was im Vergleich zu anderen Mannschaften. Und das ist auch einfach zu wenig. Und da erwartet man eigentlich auch gegen eine Mannschaft wie Freiburg, erwartet man da schon ein bisschen mehr, auch wenn sie früh 1-0 zurücklagen. Aber das ist zu wenig. Und die nächsten zwei Spiele werden entscheidend sein, glaube ich auch. Ob der Trainer denn eben noch auf der Bank sitzen wird oder nicht.
FCA, hast gerade angesprochen, eine Chance durch Demirovic in der zweiten Halbzeit. Ein Tor wurde vom VAR einkassiert. Ja, deutlich zu wenig. Warten jetzt schon seit 16 Spielen auf einen Sieg. Die Augsburger, nur drei Unentschieden in der Zeit geholt. Also da wird es allerhöchste Eisenbahn. Ne? Und die Freiburger Fabi, ja, 6 Spiele, 10 Punkte. Ja. Ist zwar immer noch nicht die Leichtigkeit da, die wir noch von der letzten Saison von den Freiburgern kennen, aber zumindest punkten sie jetzt relativ konstant und ja, holen die Punkte dann, ne?
Gut zusammengefasst, Tobi.
Nein, die Leichtigkeit, wie gesagt, fehlt noch ein bisschen bei den Freiburgern, aber das haben sie selber auch hinter den Interviews gesagt. Schauen, ja, so blöd es sich anhört, von Spiel zu Spiel, über die Siege holt sie die Sicherheit und ja, irgendwann kommt dann auch wieder die Leichtigkeit. Jetzt unter der Woche ein schönes Europa-League-Spiel zu Hause gegen West Ham. Wird schon auch ein ziemlich geiles Spiel werden.
Oh ja.
Und ja, dann sind wir, glaube ich, mit den Spielen durch. Der Fabi scharrt schon mit den Hufen. Heute haben wir bis zum Ende gewartet. Es ist soweit, Fabi. Dein großer Auftritt. Lass uns über das Topspiel sprechen. Es stand ein Topspiel drauf und es war auch ein Topspiel.
Das glaube ich schon. So kann man definitiv auch sagen. Es war ein gutes Fußballspiel, glaube ich auch für neutrale Zuschauer. Ziemlich ausgewogen in Summe betrachtet, glaube ich, erste Halbzeit geht klar an die Leipziger. Allerdings mit ein, zwei kleinen Einschränkungen, würde ich sagen. Weil natürlich auch ja, ein Stück weit, glaube ich, in der ersten Halbzeit dieses Spielglück, was du in so einem Spiel auch brauchst, auf deiner Seite war. Ich spreche im Speziellen auch vom 1-0 und dann eben auch vom 2-0. Was aber definitiv nicht ja, die erste Halbzeit oder abschwächen soll, dass die erste Halbzeit an die Leipziger geht. Aber bei dem 1-0 Openda im Laufduell, Kim hat noch die Fußspitze dran. Dabei geht trotzdem rein beim 2-0 mit gütiger Mithilfe von Sven Ulreich. Und das brauchst du dann in so einem Spiel auch, zumal man ja dann in der zweiten, dritten Minute auch noch ja, die Riesenchance von Musiala mitnimmt, was dann eigentlich den ganzen Spiel vielleicht hätte er auch eine andere Richtung geben können, sei es drum, wie es ist. Und dann muss man aber auch fairerweise sagen, und ich weiß, es ist schwierig für alle, die es nicht mit dem FC Bayern halten, aber dass der FC Bayern dann ja schon auch ab der 50. Minute ja ein Stück weit ja, die Spielkontrolle auch übernommen hat. Es gab dann den Elfmeter, glaube ich, ist relativ unstrittig, zumindest wenn man die Regelauslegung ja hier in Betracht zieht, dann gab es keine zwei Meinungen, das waren Elfmeter. Und ja, und dann das zweite Tor, da zeigt sich dann halt einfach, wie brutal stark die individuelle Qualität bei den Bayern sein kann, wenn sie letztendlich auch in die Situationen kommen mit Musiala, Sané. Und ja, und dann zum Ende hin hattest du noch auf der einen wie auch auf der anderen Seite nochmal ein, zwei entweder klare oder Halbchancen. Aber ich glaube, in Summe betrachtet hat das Spiel auch jetzt keinen Sieger verdient gehabt, und das Ergebnis 2-2 ist absolut fair und in Ordnung. So würde ich es zusammenfassen.
Ja, kann man so
oder?
sehr gut zusammenfassen. Zwei Sachen vielleicht von mir noch als ehemaliger Verteidiger, als
Leipzig-Fan.
Leipzig-Fan nicht. Bei dem Laufduell von Kim gegen Openda hat er, glaube ich, einen Bruchteil von einer Sekunde gezögert. Wenn er da im ersten Kontakt sofort die Grätsche ansetzt, glaube ich, haut er den Ball
Aber
weg.
das
Ja, wäre er letzter Mann gewesen, ne?
Geht nicht auf Kims Kappe, oder? Also
Nee,
da
nee,
sage ich,
nee. Nein.
Opa in der Verlosung, der da einfach seine Position verlässt, oder?
Ja, klar, aber ich sage, was ich damit eigentlich nur sagen wollte, war, dass die Leipziger in dem Fall, so wie er die Fußspitze ranbekommt, wenn es eher glücklich für die Bayern gewesen wäre, dann geht der Ball am Pfosten vorbei.
Okay.
So war es damit gemeint. Zu dem 2-0, zu der Ecke, kann man natürlich auch noch sagen, es hätte eigentlich keinen Eckball geben dürfen.
Ja.
Das kommt auch noch dazu. Und so kam dann natürlich das eine zum anderen, und trotzdem haben es die Leipziger dann eigentlich auch gut gemacht. Was mir aber allerdings tatsächlich bei dem Spiel oder auch jetzt gegen Leverkusen, wenn man es jetzt rein auf die Bayern betrachtet, ein Stück weit fehlt. Verstehe mich nicht falsch. Also ich bin ja nach wie vor, drücke ich ja dem FC Bayern auch die Daumen. Das ist auch kein Geheimnis mehr. Aber es hat bisher auch keine Mannschaft geschafft, die Bayern eben zu besiegen. Weder die Leverkusener noch die Leipziger. Und du musst es halt irgendwann auch hinbekommen, in einem Heimspiel dann eben, bei einer 2-0 Pausenführung. Gab es eigentlich wenig Grund dafür, an deiner Idee, irgendwas zu ändern. Und die Bayern wurden immer stärker und stärker. Und irgendwann muss man auch fairerweise sagen, im Laufe der zweiten Halbzeit konnten die Leipziger erst sehr spät wieder was dem Ganzen entgegenzusetzen. Wenn du aber irgendwo Meister werden willst, dann musst du natürlich als Jäger die Bayern dann halt auch irgendwann bezwingen. Und das hat in diesem Jahr auch noch keiner geschafft. Darf man das so sagen?
Geb ich dir vollkommen recht, aber auf der anderen Seite sind es wieder
Darf ich noch
auch.
eine Sache
Ja,
sagen?
schieb nach.
Was dann natürlich auch auffällig war nach dem Spiel, also für die Leipziger, die wurden im Stadion gefeiert wie der Sieger oder fast ein Stück weit, wie wenn sie irgendeinen Pokal gewonnen hätten. Es war letztes Jahr in einem anderen Stadion genauso und ich finde halt einfach mit all dem, was die Leverkusen oder auch die Leipziger mitbekommen, da muss das Ziel eigentlich sein, die Bayern niederzuringen. Und auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch Qualität, auswärts bei Leipzig, bei dem 2-0-Pausenrückstand auch wieder zurückzukommen. Und das wird aber irgendwo ein Stück weit immer ein bisschen unter den Teppich gekehrt, weil es immer darum geht, jetzt im Moment, warum schaffen es die Bayern keine 90 Minuten lang die Leistung, die sie in verschiedenen Phasen des Spiels auf den Platz bringen, auch konstant zu halten. Gleichzeitig kann man aber natürlich auch sagen, es trifft ja auf die Mannschaften im Gegenzug auch zu. Und klar, du hast jetzt zwei Top-Mannschaften gehabt dieses Jahr oder die Hauptkonkurrenten wahrscheinlich. Es ist keins der beiden Spiele verloren, auch nicht gewonnen. Das ist auch nicht der Anspruch des FC Bayern, aber es ist jetzt auch nicht alles so schlecht, wie es vielleicht dann in der einen oder anderen Situation auch gemacht wird.
Nee, das wollte ich auch, das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt, dass das nicht der Anspruch der Bayern sein kann. Da hätte man mit Sicherheit auch gerne die 3 Punkte dann jeweils mitgenommen. Und ja, diese Schwächephasen, die sind ja weiterhin unerklärlich, die sind ja schon seit der letzten Saison ja in München vorhanden und konnten immer noch nicht behoben werden. Thomas Tuchel war ziemlich angefressen nach dem Spiel, arg mit seiner Mannschaft auch, ja, wie sagt man, ins Gericht gegangen. Extrem lange Leitung gehabt, zu statisch, viele Fehler gemacht, gar nicht auf dem Platz gewesen. Also der hat keine Erklärung und ja, es werden auch die Spiele kommen,
Ich
wo
muss
die
aber
Bayern dann auch
tatsächlich
nicht
auch
zurückkommen
sagen,
werden, ne? Wo sie dann die
wo du
Punkte,
das
ja.
jetzt so sagst, also er gibt ja wirklich authentische Interviews, ne?
Ja.
Also er spricht ja Dinge auch klar an, also muss ihn da tatsächlich auch, vielleicht weil es nicht mein bester Freund ist, aber tatsächlich auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, er ist sehr klar in seinen Analysen, glaube ich auch sehr authentisch und ehrlich. Er spricht auch beispielsweise den ersten Gegentreffer. Analysiert auch wirklich fair. Und ich finde das im Moment eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ich mich frage, ist, wann kommt der Zeitpunkt, wo das wirklich ja, den Schalter umlegt, dass du wirklich auch wieder den FC Bayern siehst über 90 Minuten gegen solche Mannschaften, wie man es eigentlich auch gewohnt war oder eigentlich auch gewohnt ist. Und das ist im Moment der Knackpunkt.
Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern und da warten wir ja schon seit längerer Zeit drauf, ne? So.
Sie, Senor.
Ja, also was mir bei dem Spiel jetzt, es war ein echtes Topspiel, das muss man sagen, aber auch aufgefallen ist und das ist vielleicht so eine Position, die jetzt so ein bisschen ja, beiseite steht, aber ich glaube auch, dass gerade in solchen Spielen man auch dann sieht, wie wertvoll dann vielleicht auch ein Torwart ist, der ein bisschen mehr Sicherheit ausstrahlt. Klar, bei der Ecke sah Ulreich nicht gut aus, aber ich habe grundsätzlich so das Gefühl gehabt, so wirklich, ja, der hohe Pol war ja nicht. Gerade dann eben auch in den K.O.-Duellen, wenn es darauf ankommt, Richtung Champions League, sehe ich zumindest aktuell Bayern nicht so optimal aufgestellt auf der Torwartposition.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch ein alter Hut, weil ich glaube, Ulreich, ja, natürlich hat er auch in der Zeit, wo er mal ja, über längere Zeit auch ein Stück weit neuer vertreten durfte, einen grundsoliden Job gemacht. Aber er ist jetzt nie der Torhüter gewesen, der eigentlich vom Niveau her bei den Bayern zwischen den Pfosten stehen müsste, vor allem auch nicht in der ganz heißen Zeit. Und den Beweis war er immer schuldig geblieben. Also wenn es in die K.O.-Phase der Champions League geht. Und dann ist es halt der eine Fehler,
Ja.
der dann halt einem Ulreich passiert. Der ist ja nicht mal böse gemeint, weil er ja wirklich einen guten Job macht. Aber selbst auch in der Zeit, also beim HSV, war, fand ich, hatte man jedes Mal Angst, wenn er versucht hat, wie Manuel Neuer Fußball zu spielen. Ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, im Grunde genommen, aber klar, ich glaube, dass er ja ein Stück weit, ein ganzes Stück weit weg entfernt ist von dem Niveau, was man sich eigentlich für einen Bayern-Torhüter wünscht. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und wie gesagt, als Fan kann man ja nur hoffen, dass möglichst bald Manuel Neuer zurückkehrt. Wobei ich aber auch sagen muss, das ist sehr interessant, wäre auch Peretz spielen zu sehen. Ja. Also so von den Eindrücken aus Münster würde ich, glaube ich, sogar im Moment, also mich würde es wahnsinnig interessieren, weil ich glaube, dass er so viel mitbringt, dass er vielleicht auch nochmal vom Niveau her jetzt schon auch ein Stück über Ulreich anzusiedeln wäre. Fände ich.
Ja, von seiner Art und Weise, vom Auftreten her, ne? Ja, gebe ich dir recht.
Schaut aus wie Neuer. Vielleicht hält er auch so.
Vielleicht ist er ja Manuel Neuer. Ja. Kommt, Jungs, wir haben schon fast die 90 Minuten voll. Zwei Sätze noch, Sören. Fabi, ganz kurz noch.
Die gehören Sören.
Nee, will ich von euch beiden hören. Will ich von euch beiden hören. Ganz kurz, nur ganz kurz, komm, Fabi. Ja oder nein? Mit einverstanden, gute Entscheidung, wenn es soweit kommt. Name ist aufgekommen am Freitag oder Samstag, wann es war. Jerome Boateng?
Nein. Ich glaube, um jetzt auch die ganzen Themen, die da drumherum sind, hier nicht dich zu diskutieren, aber ich glaube, dass du dir damit einfach wieder Unruhe ins Verein holst, weil die Themen dann eben auch automatisch nach jedem Spiel in der Pressekonferenz, wo auch immer, kommen. Und ich glaube, dass die Mannschaft Ruhe braucht und Boateng ist, glaube ich, im Moment nicht der Spieler, der dem Verein Ruhe bringt.
Okay, Fabi?
Ein Armutszeugnis, Punkt.
Okay, gut, dann stehe ich mit meiner Meinung alleine da, aber nicht weiter
tragisch. Das ist doch nichts Neues.
Ist nichts Neues.
Du bist auch der Einzige, der noch Kabelkopfhörer nutzt.
Ja, richtig. Die halten aber ihre Qualität, da geht kein Akku leer, von daher, nein, alles gut. Ich würde ihn jetzt einfach bis zur Winterpause, je nachdem, einfach noch mit reinnehmen. Man hat gesehen in Münster, was passieren kann. Ne? Es wird auch wieder kälter und die Verletzungen kommen wahrscheinlich auch des Öfteren bei dem einen oder anderen, da Zwicken oder der eine oder andere Muskelfaserriss.
Alles schön und gut, aber gibt es an diesem Campus keinen 18-, 19-Jährigen, der dir den Kader
auffüllen kann? Ja, das ist eine andere Sache.
Und ganz ehrlich, schmeiß den rein. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass er vielleicht mal ein schlechtes Spiel hinlegt oder dass es vielleicht dann halt einfach nicht klappt. Im besten Fall, er hast jemanden, der so einen guten Eindruck macht und ein, zwei Schritte nach vorne in seiner Karriere gehen kann. Also sorry, mir fehlt da jegliches Verständnis.
Lass uns mal überraschen, zu was die Bayern sich da entscheiden. So, Gewinner des Spieltages.
Matthias Bader vom SV Darmstadt, erste Mal in seiner Karriere an zwei Toren beteiligt, ein Tor, eine Vorlage. Guter Einstand in der Bundesliga, würde ich sagen.
Okay, ich nehme Jan-Niklas Beste von den Heidenheimern. Mit Grimaldo zusammen haben wir endlich wieder zwei richtig coole Freischussschützen in der Liga, was die letzten Jahre immer weniger geworden ist. Und ich hoffe mal, dass wir in dieser Saison von den beiden noch das ein oder andere schöne Freischusstor sehen werden.
Und ich nehme den SV Darmstadt, weil ich mich in aller Form entschuldigen will, nachdem ich letzte Woche den Tasmania-Berlin-Vergleich gezogen habe, bis die Werderaner kamen. War ich fest davon überzeugt, dass es so kommen wird. Von daher, tut mir leid, sorry, SV Darmstadt.
So, dann sind wir ja heute relativ.
Aber nächste Woche müssen wir dann wieder ein bisschen mehr Zeit auch für die zweite Liga nutzen. Da gibt es auch ein, zwei Sachen, die wir definitiv besprechen müssen.
Richtig, genau. Aber wir haben ja versprochen, wir werden über die Latte drüber springen. Ich denke, das haben wir mit der heutigen Folge mehr als gut gemacht, haben noch ein paar Zentimeter Luft zwischen Stange und uns gehabt. Und die Saison ist ja noch lang. Von daher, denke ich, werden wir da am kommenden Wochenende einfach weitermachen, wo wir jetzt aufhören werden. Ach so.
Ich dachte wieder, die Zeit, die wir heute überzogen haben, beim nächsten Mal abziehen.
Ja, wir gucken einfach mal, was die kommenden Spiele am nächsten Spieltag so mit sich bringen. Steht ja auch wieder eine Länderspielpause an, von daher schauen
wir
mal.
Vielleicht können wir ja mal tatsächlich jetzt, wo du das sagst, von unserem Kumpel, dem Unioner, Steffen, oder?
Ja.
Mal wieder eine Stimme einfahren. Das wäre mal ganz interessant. Und von jedem anderen Bundesligisten natürlich auch. Vielleicht jemand hört uns jemand zu, der dem 1. FC Heidenheim beispielsweise auch die Daumen drückt. Wäre ja mal richtig interessant.
Genau.
Oder Mainz.
In Bremer wäre auch nicht schlecht. Würde
Frankfurt.
Auch mal interessieren.
Haben wir jetzt schon alle 18?
Ja, wir schauen mal, welche Nachrichten uns da erreichen. Ansonsten wird uns der Carsten wahrscheinlich mal eine neue Sprachnachricht zukommen lassen. Der spielt ja momentan auch auf Wolke 7. Mal schauen, wie lange noch. Ne? In diesem Sinne,
schönen Abend, schöne Champions League-Woche.
Ja, richtig.
Schönen Feiertag.
Schönen Feiertag.
Wann kommt die Folge, Tobi? Heute? Morgen?
Ich schätze mal, wenn die Leute die hören werden, würde es wahrscheinlich frühen Dienstagmorgen sein, Dienstagmittag. Wenn ich noch gut drauf bin, vielleicht ganz spät Montagabend. Ich schaue mal, wie ich gleich noch drauf bin. Jetzt steht erstmal Abendbrot auf dem Programm.
Kannst jetzt noch deine neue Schwiegermama offiziell grüßen im Podcast.
So, wir beenden jetzt die heutige Folge, bevor das hier noch weiter ausartet und wir verabschieden uns dann. In diesem Sinne, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.